Und wenn wir heute ein wenig nachdenken, was denn Kennzeichen einer gesunden Gemeinde sind, und darüber möchte ich ein wenig nachdenken anhand von Philipper 2, 1 bis 11, dann sage ich einmal, ich habe ganz viel erlebt. Ich selber war Pastor insgesamt in 8 Gemeinden. Ich habe auch Paralleldienste gehabt, Doppelstellen, einmal sogar 3 Gemeinden parallel begleitet. Ich habe in meinem letzten Gemeindebund, wo ich war, bevor ich in die FEG Norddeutschland kam, im Vertrauensrat mitgearbeitet, habe den auch geleitet, habe Gemeinden außerhalb betreut und immer wieder erlebt, wie Gemeinden in Krisen oder in Schieflagen kommen. So schlimm, dass wir entweder Pastoren haben rausnehmen müssen oder dass eine Gemeindespaltung doch nicht abwendbar war und so weiter. Also wirklich schlimme Dinge auch erlebt. Es gibt Gemeinden, aber auch, die laufen so richtig gut. Glücklicherweise gibt es davon eine ganze Menge. Ist das überhaupt messbar, eine gut laufende Gemeinde? Geht das überhaupt? Kann man Kriterien festlegen, woran man sagt, das ist gut und das ist nicht gut? Ich denke ja. Und zwar deshalb, weil wir in der Bibel ganz viele verschiedenste Gemeinden vorgestellt bekommen. Beginnend mit der Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde. Und von dort an hat sich ja innerhalb von noch nicht mal 50 Jahren der gesamte Mittelmeerbereich christianisiert. Und es sind ganz, ganz, ganz viele Gemeinden entstanden. Wir haben 27 Briefe, die uns im Neuen Testament überliefert werden. Es werden uns eine ganze Menge Gemeinden genannt. Wir haben außerbiblische Quellen außerhalb der Schrift, wo viele Gemeinden genannt werden. Und das zieht sich ja seit 2000 Jahren durch. Und eine der Vorzeigegemeinden in der Urgemeinde war die Gemeinde zu Philippi. Die Gemeinde, von der Paulus sagt, absolut coole Gemeinde. Das ist die einzige Gemeinde übrigens, der es Paulus gestattet hat, dass sie ihn finanziell unterstützen durfte. Keine andere durfte das, um nicht in irgendwelche falsche Abhängigkeiten zu kommen. Aber ihr hat das gestattet. Die war so stabil und so gut und so fein im Rennen, dass Paulus sie ja lobt. Und wie gut, dass die Gemeinde ihm Geld gebracht hat, als er im Gefängnis saß. Denn er fühlte sich gedrungen, einen Brief zu schreiben, einen Dankesbrief zu schreiben an die philippische Gemeinde. Nun gibt es in der philippischen Gemeinde so gut wie nichts auszusetzen. Kleinigkeiten, das korrigiert er auch. Aber grundsätzlich ist das ein Brief, der einfach nur voller Freude, voller Dankbarkeit und wo wir sagen können, der Brief tut uns gut. Der tut uns gut. Und ich möchte uns gerade aus Philipper 2 die Verse ein wenig darstellen, Stück für Stück. Wir schauen sie uns mal an. Machen wir einen weiter. Das erste ist, was Paulus sagt, was ist eine richtig gute Gemeinde? In jeder Gemeinde gibt es etwas, was eine Gemeinde auszeichnet. Das kann durchaus unterschiedlich sein. Bei den Philippern war es das. Wir lesen, bei euch gibt es Ermutigung in Christus. Bei euch gibt es liebevollen Trost. Bei euch gibt es eine gute Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist geprägt ist. Bei euch gibt es Barmherzigkeit und Mitgefühl. Was kennzeichnet eine richtig gute funktionierende Gemeinde? 4 Aussagen. Bei euch gibt es etwas. Interessant ist, dass Luther das als eine Frage formuliert in seiner Übersetzung. Aber vom Grundtext her ist es eine Aussage. Eine feststehende Aussage, was es in dieser Gemeinde gibt. Ihr habt etwas. Bei euch laufen Dinge organisatorisch richtig gut. Ihr habt eine tolle Gemeinschaft und ihr habt die richtige Blickrichtung. Aus Liebe zu Jesus wollt ihr Menschen dienen und den Menschen die Liebe Gottes bringen. Und Paulus bestätigt ihnen, ihr habt auf die wesentlichen Dinge geachtet, auf die es in einer Gemeinde ankommt. Man ermutigt sich gegenseitig, Jesus nachzufolgen. Der Geist Gottes bekommt genügend Raum zum Wirken. Ihr habt eure Gemeindearbeit gut strukturiert. Jeder kann das bekommen, was er benötigt. Eure Seelsorgearbeit funktioniert und ihr werdet mit viel Liebe und Barmherzigkeit den Menschen begegnen. Das ist das, was er in den ersten Versen der Gemeinde sagt. Ihr habt etwas. Es gibt die Ermutigung, Christus nachzufolgen. Ja, darum geht es. Darum geht es, als Jünger Jesu mit Leidenschaft in die Nachfolge einzutreten, wie immer das sich da praktisch darstellt. Der eine ist ein offensiver Typ, der evangelistisch unterwegs ist. Der andere ist ein stiller Typ, der Menschen zu sich einlädt, vielleicht in der Gastfreundschaft. Der nächste ist der seelsorgerliche Typ und so weiter. Viele verschiedene Möglichkeiten, aber allen ist gemeinsam, den anderen zu ermutigen. Folge Jesus nach. Kann ich dir irgendwo helfen? Kann ich dich persönlich vielleicht begleiten? Die Gabe der Ermutigung, hier steht auch Ermahnung, es ist ein doppeltes Wort. Das ist ein Parakalet, der Seelsorger, der Ermutiger, aber auch der Zurechtbringer, der Ermahnende. Gehört alles zusammen. Manch einer braucht nicht nur Ermutigung, manch einer braucht auch mal einen Tritt. Hey, komm in die Hufen für Jesus. Auch das gehört mal dazu, hier und da. Ne? Nicht schlecht übrigens, wenn man den Mut aufbringt, auch mal Menschen zu ermutigen. Nicht? Euer neuer Pastor zum Beispiel, den ihr jetzt bekommt, den habe ich sehr klar gesagt, du sollst Theologie studieren. Wollte er erst nicht. Aber hat er dann gemacht. Und es ist gut und richtig. Manchmal muss man Leute ermutigen, aber auch ein bisschen drängen. Jetzt tu es dann auch mal. Ne? Das gehört dazu, in der Ermutigung, Jesus nachzufolgen. Es gibt liebevollen Trost, das ist Seelsorge. Das gehört zur Kernkompetenz der Gemeinde. Die Bibel heißt nicht umsonst gute Nachricht oder frohe Botschaft. Da steht nicht drohe Botschaft. Wir wollen mit der Bibel keine Menschen erschlagen. Wir wollen sie nicht als Gesetzesbuch missbrauchen und den Menschen sagen, hast du alle 215 Imperative des Neuen Testamentes heute auch brav gehalten? Oh, du bist ein guter Christ. Nein, die Bibel ist uns als Gebrauchsanleitung zum Leben gegeben. Die Bibel ist uns von Gott als Liebesbrief geschenkt worden. Wir sollen in der Bibel die Liebe Gottes verstehen und ermutigt werden, im Lesen und Studieren der Bibel diese Liebe Gottes an den Nächsten weiterzugeben. Das ist der Auftrag, den wir haben. Macht Menschen zu Jüngern und lehrt sie, das zu halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus. Und was hat er seinen Jüngern in seiner Abschiedsrede ganz am Ende gesagt? Woran werden wir einander erkennen? An der Liebe. An der Liebe werdet ihr einander erkennen, sagt Jesus, bevor er ans Kreuz geht. Ja? Und das ist ein ganz wesentlicher Ausgang. Darum brauchen wir in einer Gemeinde den liebevollen Trost, eben die Seelsorge. Und Paulus sagt an anderer Stelle, weint mit den Weinenden und freut euch mit den Freuen, mit denen, die sich freuen. Dann eine Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist geprägt ist. Wie gehen wir mit dem Heiligen Geist um? Wir Evangelier sind ja so ein bisschen ambivalent in Bezug auf den Heiligen Geist. Ja? Also ich sage immer dazu, ich bin ein Charismatiker, aber kein Charismatiker. Ich habe den Heiligen Geist, Charismen, Gnadengaben von Gott bekommen. Da sage ich Danke zu. Danke Gott, dass du mich ausgestattet hast mit Gnadengaben. Und du möchtest durch diese Gnadengaben wirken und damit Menschen im Glauben ermutigt werden, damit Menschen im Glauben weiterkommen. Das ist mein Job. Das mache ich gerade total gerne. Aber damit bin ich noch kein Charismatiker. Versteht ihr? Und lassen wir doch den Geist Gottes in unserem Herzen wirken. Die Stimme des Heiligen Geistes ist es, die uns führt, die uns prägt, die uns weiterbringen möchte. Gott selbst, er wird immer sein Wort benutzen. Aber vielleicht benutzt er mal eine Predigt, vielleicht benutzt er mal ein Lied, vielleicht benutzt er mal einen Menschen oder ein Bild. Gott hat tausende von Möglichkeiten, wie er durch seinen Heiligen Geist in mein Leben hineinsprechen möchte, um mich weiterzubringen. Hören wir doch auf den Heiligen Geist. Und oft ist der Heilige Geist die leiseste Stimme im Herzen. Nicht die laute, die leiseste. Bei euch gibt es Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist geprägt ist. Super, sagt er nicht. Und bei euch gibt es Barmherzigkeit und Mitgefühl. Herz und Barmherzigkeit heißt das eigentlich wörtlich. Man nimmt Anteil vom Herzen her am Leben des anderen. Man bewegt dem anderen im Herzen und trägt ihn. Man erbarmt sich über den anderen und schenkt ihm Liebe. Und wenn Not und Schwierigkeiten da sind, hilft man. Man begegnet sich geschwisterlich wie eine große Familie. Und ich werde nicht müde, Gemeinde auch immer als eine große Familie zu betrachten. Und Gemeinde heißt für mich alle die Menschen, die Gott in einen Ort schickt, wo sie zusammenkommen. Christen wie Nichtchristen, die an einem Ort zusammenkommen, sind für mich erstmal Gemeinde. Wir können darüber nachdenken, was ist jetzt Mitgliedschaft oder nicht, aber das ist nicht mein Thema. Ja? So, und diese Menschen, die Gott an einen Ort zusammenfügt, die sollen es lernen, miteinander zu Christus zu kommen, zu Christus geführt zu werden und von Christus her zu leben, zu denken und zu handeln. Das ist Gemeinde für mich. Wie eine große Familie. Wir stehen zusammen und Liebe muss der Motor sein, der unsere Gemeinschaft prägt. All das habt ihr, liebe Gemeinde, sagt Paulus den Philippern. Ein zweites. Das zweite Kennzeichen einer richtig guten, gesunden Gemeinde ist Einmütigkeit. Er sagt, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen her zusammenhaltet. Immer dann, wenn Gemeinde so richtig gut läuft, ist Gefahr im Verzug. Man ist geneigt, sich auszuruhen, nachzulassen im liebevollen Miteinander, Gemeindeleben zu institutionalisieren. Man ruht sich aus, genießt sich selbst und droht, den Auftrag Gottes aus den Augen zu verlieren. Wenn Gemeinde hier nicht aufpasst, kommt ihr Abstieg schneller, als man ahnt. Viele Gemeinden, die vor 100 Jahren noch richtig gut dastanden, gibt es heute schon gar nicht mehr. Ich habe es erlebt in meinem Dienst selber, ich habe eine Gemeinde beerdigen müssen. Die hat irgendwo den Zenit überschritten und sich darauf ausgeruht und nie wieder wirklich in die Spur zurückgefunden. Und irgendwann haben wir sie dicht gemacht. Ja. Also, was ist wichtig? Ihr Lieben, zusammenzustehen in einer Gemeinde in Einmütigkeit. Gemeinde ist kein Selbstbeweihräucherungsort, wo wir zusammenkommen und sagen, wir sind alle so cool. Das ist nicht Gemeinde. Eine Gemeinde hat erstmal einen Auftrag von Jesus her an der Welt. Von Jesus her an der Welt. Und das geht nur, wenn eine Gemeinschaft einmütig zusammensteht. Die philippische Gemeinde stand in der Gefahr, bei allem, was gut läuft, wachsam zu bleiben, darüber zu wachen, dass die Einmütigkeit nicht gefährdet ist. Und Paulus stellt hier sehr klar diese Frage nach der Einmütigkeit und nach der gemeinsamen Ausrichtung. Wie ist es um euch bestellt? Wird die Gemeinde von Einzelmeinungen beherrscht, von Einzeltypen dominiert, von einem Leitungskreis vielleicht bestimmt? Oder gibt es eine Einmütigkeit, wie eine Gemeinde gemeinsam unterwegs ist? In der philippischen Gemeinde, das lesen wir an anderer Stelle, gab es Personen, die sich zu Lasten anderer profilieren wollten und die damit einen Spaltpilz in die Gemeinde hineingetrieben haben. Und das ist immer gefährlich, wenn Einzelne versuchen, in einer Gemeinde eine gewisse Dominanz auszuüben. Das muss nicht vom Leitungskreis kommen, das kann auch von ganz normalen Gemeindegliedern kommen. Ich habe das erlebt in einer Gemeinde, dass ein sehr reicher Mann da war, der sehr viel Geld hatte und auch sehr viel spendete und dem man eine gewisse Machtfunktion eingeräumt hat aufgrund seines Geldes. Und er hat der Gemeinde viel Schaden zugefügt. Das hätte man nicht tun dürfen. Das ist damit zum Beispiel gemeint. Oder ich habe in einer anderen Gemeinde die Erfahrung gemacht, dass es um eine theologische Position ging, ja, wo jemand der Meinung war, wir müssen die Bibel aber verbal inspiriert auslegen. Nur das ist die richtige Auslegungsform. Und wo andere Menschen gesagt haben, Moment, aber was ist mit dem kulturellen Umfeld? Wie ist denn das zu verstehen? Und es gab Spaltung an theologischen Fragen. Die Einmütigkeit war zerstört. Oder ich habe Gemeinden erlebt, die darüber streiten, ob denn das gute alte Liedgut nicht das bessere ist, warum man Lobpreis machen muss. Und darüber gestritten haben. Die Einmütigkeit war zerstört. Ich könnte viele weitere Beispiele bringen. Und darum sagt Paulus, liebe Philipper, prüft doch einmal, ist unsere Liebe zueinander noch wachsend oder steht sie still? Ist unsere Gemeinschaft noch so, dass sich alle zu Hause fühlen können? Und sind wir einmütig auf einem gemeinsamen Weg mit Jesus? Was ist Einmütigkeit? Mach's einmal weiter. Ich habe das einmal zusammengetragen. Einmütigkeit ist keine Gleichmacherei. Wir müssen nicht alle gleich denken, gleich handeln, gleich entscheiden. Das ist nicht Einmütigkeit. Es heißt auch nicht, wir müssen alle die gleiche Meinung haben. Das wird sowieso nie funktionieren. Es bedeutet, es zu lernen, sich gegenseitig stehen zu lassen. Und darum zu ringen, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, die wir alle mutig mittragen können. Und dann stehen wir dazu, auch wenn ich das vielleicht persönlich anders sehe. Dann singe ich eben Lobpreislieder, auch wenn ich sie persönlich nicht mag. Dann stelle ich mich eben zu dieser theologischen Position, die der Ältestenkreis jetzt vorgeschlagen hat, auch wenn ich es vielleicht anders sehe. Ich denke noch an die unsägliche Diskussion, darf eine Frau Älteste werden? Ja? Und irgendwann haben wir entschieden als FEG im Bund, ja, wir überlassen es einer Gemeinde, ja, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn eine Gemeinde eine Entscheidung getroffen hat, entweder dafür oder dagegen, dann stehen wir dazu als Gemeinde und versuchen nicht von hinten das zu konterkarieren. Das ist Einmütigkeit. Das heißt ja nicht, dass diese Position, die wir heute haben, in 3 oder 5 Jahren auch noch da ist. Das heißt es ja nicht. Aber jetzt ist es so. Und jetzt stehen wir dazu. Wir stehen um Jesu Willen zusammen. Auch wenn ich in manchen Dingen anders denke. Das ist Einmütigkeit. Und das wünscht sich Paulus von der Gemeinde. Ja, mach's ein weiter. Vor 1600 Jahren sagte Augustinus einmal diesen Satz. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifel Freiheit und in allem Liebe. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. So wird Einheit zementiert. Ja. Dann ein drittes. Was ist ein gutes Kennzeichen von Gemeinschaft? Natürlich Demut. Der Mut, einander zu dienen. Seid nicht selbstsüchtig, schreibt er. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden. Achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie es Christus euch vorgelebt hat. Paulus sagt den Philippern unmissverständlich, achtet darauf, dass einzelne Gläubige keine Macht bekommen, und zwar eine Macht, mit der sie sich zulasten anderer durchsetzen, um die eigene Ehre zu vermehren. Wo das geschieht, sagt Paulus, vorsichtig, bremst diese Menschen aus. Sie werden die Einmütigkeit in der Gemeinde irgendwann zerstören. Dann wird es keine Gemeinde Jesu Christi mehr sein, sondern eine Gemeinde Peter sowieso XY, wie immer er heißen mag. Geprägt von Menschen und man folgt Menschen und nicht mehr Jesus. Das ist gefährlich. Und wir haben viele Gemeinden, vor allem große Gemeinden, wo sehr charismatische Persönlichkeiten auch drin sind. Wo man oft nicht weiß, folgen die an Jesus nach oder folgen sie erst den Menschen nach? Das ist immer gefährlich. Und gerade die Philipper standen in dieser Gefahr. Öffentlich werden Evodia und Syntyche im 4. Kapitel ermahnt, denn genau das taten sie. Die haben ihren Streit, den sie untereinander hatten, öffentlich in der Gemeinde ausgetragen. Ich bin besser, ich habe mehr Macht, du hast keine Macht und so weiter. Diese Macht spiele ich an der Gemeinde. Ich habe das Sagen, nicht du. Und dann werden Parteien entstanden, die sich gegenseitig unterstützen und schon gibt es Hauerei. Das war bei den Philippern da. Und Paulus sagt, vorsichtig, Leute, vorsichtig. Und im 4. Kapitel, der Brief wurde ja in der Gemeinde vorgelesen, ne? Die haben ja noch alle, toll, dann kommt ja der große Christushymnus, dann kommen noch ein paar Unterweisungen und dann 4. Kapitel, Evodia und Syntyche, oh, ich wäre ja dabei gewesen, gerne. Die sitzen dann kerzengerade plötzlich, wieso, was ist jetzt los? Und werden entlarvt, dass sie da echt Mist gemacht haben in der Gemeinde. Ja? Werden echt öffentlich entlarvt. Ne? Die philippische Gemeinde hatte ein Problem in der gegenseitigen Unterordnung. Immer wieder, wenn das eigene Ich dominant wird und Jesus an die Reihe gedrückt wird, wird's kritisch. Und das stehen wir Pastoren oder wir, die in der Leitung sind, auch im Ältestenkreis, in einer großen Gefahr, zu menschlich zu sein und zu wenig Christus bezogen. Ich habe mal ein schönes Zitat gefunden, mach mal einen weiter. Nicht? Wer gerne ich sagt oder ich denkt, ist besonders gefährdet, weil er noch nicht in der Tiefe begriffen hat, wer Christus ist und was im Leben wirklich zählt. Die wahre Erfüllung im Leben bekommt man nicht im Ich will was haben, Ich will was sein, ich will nichts verpassen, ich will gut dastehen, ich will Ehre haben, sondern man bekommt seine wahre Erfüllung in einem von Christus her geprägten, veränderten Wesen, das lieben und vergeben kann. Und wenn ich diese geistliche Haltung anlegen will, und das ist Arbeit, das fällt mir nicht zu, dann fange ich an, das Wesen von Demut zu verstehen und mit Leben zu füllen, den Mut, um Jesu Willen meinem Nächsten zu dienen, nicht zu herrschen, an seine Seite zu treten, um zu dienen, Liebe zu leben, den anderen sehen und achten und fördern und höher setzen, sich selbst zurückzunehmen zu können. Das ist geistliches Leben. Und das legt Zeugnis davon ab, welche Kraft in uns wirkt. Das legt Zeugnis davon ab, dass der Geist Gottes uns bewegt und zu liebesfähigen Christen macht. Jesus selbst möchte es in uns wirken, dass unser Wesen den Mut zum Lieben und den Mut zum Dienst aufbringt und umsetzt. Und darum wendet Paulus den Blick der philippischen Christen nun zu Jesus hin und sagt, was ist denn wirklich Demut? Was ist gelebte Liebe? Wie kann ich das Ich mit all dem, was damit an Streit und Konflikten vorprogrammiert ist, in den Griff bekommen? Denn auch in der Gemeinde erleben wir das immer wieder, leider. Dass meine Bedürfnisse befriedigt werden müssen, dass ich etwas durchsetzen will, dass ich meckere, um es dem anderen schwer zu machen, dass ich immer das Haar in der Suppe finde. Wie lerne ich es, dass ich kein Egoist bin, sondern in eine ausgewogene, vernünftige Kommunikation zu treten, dass es nicht um Macht geht, sondern um Liebe. Nur indem ich auf Jesus schaue und begreife, was er getan hat. Für mich, für uns. Ja. Der kommunikative Prozess muss letztendlich immer im Wir enden, nie im Ich bleiben. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Und darum ermutigt Paulus die Philipper, achtet einander höher und schaut auf Jesus. Dann wird das Ich zu einem Wir im Blick auf Jesus. Und das ist der vierte Aspekt. Was ist eine richtig gute Gemeinde? Dort, wo sie Jesus Christus im Mittelpunkt hat und im Mittelpunkt behält. Er sagt, geht so miteinander um, wie es Christus euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das ist Demut. Mehr Liebe geht nicht. Das ist Hingabe. Absolut. Und das ist das Subjekt. Jesus selbst handelt hier. Und weil Jesus handelt und sich entscheidet, in Demut zu leben, weil er uns liebt, fängt jetzt Gott an, etwas zu tun. Jetzt wechselt das Subjekt. Denn jetzt steht, deshalb hat Gott, hier wechselt das Subjekt jetzt, ihn, Jesus, in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus der Herr ist. Ich muss es immer wieder betonen, eine Gemeinde kann nur dort gesund sein, wo Gott in ihr wirken kann, wo das Subjekt nicht das Ich ist, sondern wo das Subjekt der Gemeinde Gott selbst ist, wo Jesus Christus Herr ist. Der Gemeinde ist. Nur dort, wenn dieser Mittelpunkt da ist, wird eine Gemeinde gesund sein und gesund bleiben. Wo diese Mitte sich verlagert, in gute Organisation, in hervorragende Gottesdienste, in was weiß ich alles, was man so alles machen kann. Und wo Christus so ganz lang noch ein bisschen an die Seite gedrückt wird, dort wird es kritisch. Die Menschen wollen keine perfekt gestalteten Gottesdienste haben. Da haben sie Fernsehshows, die sind viel besser. Sie wollen Jesus haben. Und das müssen wir ihnen bringen. Sie wollen Jesus haben. Er ist der Mittelpunkt. Und er muss es bleiben. Genau, ne? Nachher. Ja? Der Spiegel, den Paulus uns vorhält, ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Aus Liebe zu den Menschen hat er das Kreuz auf sich genommen. Das ist der Maßstab meiner Liebe zum Menschen, meiner Hingabe zum Menschen, meiner Form gelebter Demut. Das ist der Maßstab. Den werde ich nie erfüllen, weil ich kann nicht ans Kreuz für Menschen gehen. Ich kann Menschen nicht erlösen. Aber das ist der Maßstab, den Paulus uns hinstellt. Er sagt, schaut auf das Kreuz, was dort geschehen ist. Dann versteht ihr das Wesen von Demut. Dann versteht ihr das Wesen von Liebe. Und das bleibt ein lebenslanger Lernprozess. Andere höher in Liebe zu achten als sich selbst, bereit zu sein, den Menschen zu dienen, ist völlig unnatürlich. Weil sich unsere innere, alte, sündige Natur dagegen sperrt. Wo bleibt denn ich da? Es ist menschlich gesehen einfach unmöglich, so zu handeln. Und darum brauchen wir jeden Tag neu den Blick zum Kreuz. Die Zeit mit Gott im Gebet, in der Bibel lese, wo mir diese Kraft und der Wille zufließt, ich will so leben. Ich will heute demütig sein. Ich will heute dienen. Das fällt mir nicht zu, weil die sündige Natur des Menschen dagegen spricht. Aber im Blick auf Jesus kann ich diesen Willen bekommen. Und mir Jesus schenkt mir jeden Tag neu den Kraft und die Möglichkeiten, Liebe zu leben. Das fällt mir nicht zu, uns Egoisten. Aber es ist möglich. Ne? Liebe Gemeinde, was kennzeichnet eine richtig gute Gemeinde? Ich habe einmal mal 4 Punkte hier aufgelistet. Es gibt viel, viel mehr natürlich, aber vom Philipper 2, von unserem Predigtext heute her, habe ich mal diese 4 Punkte genannt. Was kennzeichnet eine richtig lebendige Gemeinde? Entdeckt, was ihr habt. Was gibt es bei euch alles? Und das macht stark. Das macht stark. Entdeckt, was ihr habt. Die DNA einer Gemeinde herauszukitzeln. Ja? Und das einzusetzen. Gemeinde ist auf einem richtigen Weg. Sie setzt das ein, was Jesus ihr gegeben hat. Das zweite, sie ist bestrebt, mit Mut und Engagement ihre Einheit zu gestalten, in einer gemeinsamen Ausrichtung, um den Menschen in Philippi zu dienen. Die DNA einer Gemeinde, jetzt gebündelt, hinauszugehen zu den Menschen. Das, was Gott einer Gemeinde mitgegeben hat, muss in die Welt. Muss hinaus, hier, in diese Stadt. Tut es einfach. Dann, in der richtigen Haltung als drittes, in einem demütigen, von Liebe her geprägten Lebensstil, in dem ich den anderen höher achte als mich selbst, den Menschen, den Gott mir in den Weg stellt, zu dienen, wertzuschätzen und höher zu achten. Und als viertes, immer von Christus her zu kommen, er ist der Mittelpunkt. Von dort her gestaltet sich Leben und vor allem gelebte Liebe. Wie dankbar bin ich das? Dass wir diesen Text in der Bibel haben. Und wie dankbar bin ich, dass es so viele Gemeinden gibt, die genau das leben. Und das wünsche ich euch auch hier in dieser Stadt, dass ihr dieses so in dieser Form, wie es hier steht, leben könnt. Gott segne euch dabei. Amen. Amen.